Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Wir hatten ja in den vergangenen Podcasts sehr oft darüber berichtet, dass die Euphorie an den Märkten groß ist, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gar nicht so gut sind und die Märkte weiter steigen, obwohl wir eigentlich eher die Warnsignale sehen. Dementsprechend heute Titel des Podcasts: Wann startet die Korrektur? Und ich will damit mal anfangen mit: Schlechte Nachrichten werden weiterhin ausgeblendet. Ich habe heute mal die PMIs, die Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe mitgebracht, für die Länder USA, Japan, Eurozone und China. Was man hier sieht, Werte unter 50 bedeuten, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht. Werte über 50%, dass die Wirtschaft wächst. Wir sehen, dass wir tendenziell unter 50 sind. Das heißt, wir haben eher ein schweres Umfeld. Wenn man genauer hinschaut, sehen wir zwei Länder, wo auch die zweite Ableitung, also die Richtung nach unten zeigt. Das ist die USA mit der grauen Linie und das ist China mit der blauen Linie. Also hier verschlechtert sich eher das Umfeld. Das sind auch die beiden Länder, die aktuell mit Zöllen am meisten zu tun haben. Dem steht ein bisschen gegenüber Japan, was einfach wirtschaftlich jetzt nicht so stark bedeutend ist wie die anderen beiden Regionen. Und auch Europa. In Europa sind es wahrscheinlich die Fiskalprogramme, die von der EU und von Deutschland initiiert werden und dass hier einfach schon eine positive Meinung zu diesen herrscht. Wichtig in dem Zusammenhang sind weiterhin die Zölle. Die Zollfrist endet ja jetzt in den nächsten 2 Wochen. Jetzt geht es eher um die Frage, werden diese nochmal verlängert? Was ursprünglich positiv war für den Aktienmarkt. Umgekehrt muss man heute sagen, das schürt natürlich die Unsicherheit bei den Unternehmen und ob es jetzt wieder positiv ist, sei mal dahingestellt. Oder es kommen wirklich Zölle und dann dürften sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem in den USA nochmal verschlechtern, sodass dann auch diese Frühindikatoren weiterhin eher im negativen Bereich sind und sich wahrscheinlich sogar verschlechtern und dementsprechend werden wir da ein bisschen vorsichtig für die Aktienmärkte jetzt für die nächsten 2-3 Wochen. Die Frühindikatoren, das muss man auch sagen, sprechen für eine Regionrotation. Es sieht einfach besser aus in Europa als in den USA und auch das Thema haben wir hier schon häufiger genannt. Dann zum zweiten Thema diese Woche. Die Geldpolitik. Die Fed wird heute tagen, Bank of England, Bank of Japan, die Schweizer Nationalbank dann in den nächsten Tagen. Was wir hier sehen, ich habe mal einfach die Leitzinsen abgetragen. Wir sehen, dass in Japan die Zinsen gestiegen sind. Also hier haben wir einen Zinszyklus, der steigend ist. Die EZB ist die einzige Bank, die jetzt nennenswert die Zinsen gesenkt haben. Und die Fed beispielsweise seit Dezember keine Zinssenkung. Die Fed könnte die Zinsen senken, die Inflation ist zurückgekommen, die volkswirtschaftlichen Daten sind schlechter, der Arbeitsmarkt ist auch ein bisschen schwächer. Dementsprechend eigentlich hat die Fed genug Gründe, die Zinsen zu senken. Dem steht aber gegenüber die Unsicherheit um die Zölle. Man weiß einfach noch nicht, was die Zölle dann bewirken. Man geht davon aus, dass die Inflation steigen wird. Also gerade das Entgegengesetzte, was man derzeit sieht. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Fed heute nicht die Zinsen senkt. Viel wichtiger ist vielleicht auch in dem Zusammenhang zu sagen, dass wir einen Vertrauensverlust haben, dass die Fed eigentlich unabhängig sein sollte und wahrscheinlich einige Marktteilnehmer sagen würden, wenn die Fed heute senken würde, dass die Unabhängigkeit in Gefahr ist und würden das dann eher negativ sehen. Jetzt muss man aber auch eine Sache sagen, normalerweise bilden sich die Preise für Währungen über das Zinsdifferenzial, wenn das Zinsdifferenzial größer wird, gewinnt die Währung, die höheren Zinsen hat. Das ist aktuell nicht der Fall. Wir sehen, dass der US-Dollar schwächer wird. Von der Wissenschaft her hätte man eigentlich auch anders argumentieren können, dass einfach der US-Dollar fester werden sollte. Und das ist wieder so ein Indiz für Vertrauensverlust und das dürfte eigentlich den Aktienmarkt eher belasten. Und damit kommen wir mal zum US-Dollar. Wenn der US-Dollar aufwertet bzw. abwertet, sind davon meistens Unternehmen betroffen, die exportieren. Entweder amerikanische Unternehmen, die exportieren oder europäische Unternehmen, die exportieren. Jetzt gab es eine relativ starke Bewegung im US-Dollar, der ist schwächer geworden, sprich die amerikanischen Exportunternehmen sollten profitieren, die europäischen Exportunternehmen sollten nicht profitieren. Wir haben uns mal die Gewinnrevision der letzten 4 Wochen, das ist der grüne Balken, und der letzten 3 Monate angeschaut. In den 3 Monaten sind natürlich die Quartalszahlen drin, also das heißt, die Bewegung oder wie die Aufnahme der Quartalszahlen bestimmt eigentlich auch die Säule. Jetzt muss man ganz klar sagen, wir haben uns in Amerika Meta, Alphabet, Visa und Netflix angeschaut. Die Ergebnisse waren überall besser, das sieht man dann in dem grauen Balken. Der schwächere US-Dollar ist noch nicht enthalten. Da gibt es dann 2 Aussagen. Entweder es gibt so viele negative Sachen, dass das kompensiert wird. Das ist ja immerhin ein Effekt von 2-3%. Oder die Unternehmen werden deutlich besser berichten, wenn sie dann ihre Quartalszahlen vorlegen. Das wäre dann in einem Monat. Und das wird dann eher positiv aufgenommen werden. In Europa habe ich dasselbe auch mal gemacht. Da haben wir ein bisschen das Problem, dass wir da natürlich gegenläufige Effekte haben, beispielsweise Zölle. Dementsprechend muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Airbus und BMW habe ich mal als Exportunternehmen eingetragen. Man sieht nur bei Airbus, die ja in US-Dollar verkaufen, Kosten aber in Euro haben, einen Effekt auf Sicht von 4 Wochen. Ich habe da noch die Telekom dazu gemacht, ganz einfach deswegen, weil die Telekom eine sehr große amerikanische Tochtergesellschaft hat, nämlich die T-Mobile US, die ja 70% der Marktkapitalisierung ausmacht. Jetzt würde man eigentlich davon ausgehen, dass das eher einen negativen Effekt hat. Warum der Effekt jetzt hier positiv war, kann ich nicht sagen. Also was hier einfach stehen bleibt, ist, der schwache US-Dollar ist aus unserer Sicht nicht transparent in den Gewinnen je Aktie enthalten. Es kann sein, dass er überlagert wird. Es kann aber auch sein, dass die Unternehmen positiver, jedenfalls die amerikanischen, positiver berichten werden. Damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich das Sentiment und auch der Konflikt im Nahen bzw. Mittleren Osten. Wir sind beim CNN Fear and Greed Index bei 62, das ist eher ein höherer Wert, also die Anleger sind eher bullish. Und das, obwohl wir jetzt auch einen Konflikt im Mittleren Osten haben. Jetzt muss man aber sagen, Israel und Iran, beide Länder haben eine geringe Bedeutung. Dass das ein Flächenbrand wird, ist auch eher unwahrscheinlich. Die Hauptauswirkungen gehen in Richtung Öl. Iran ist für etwa 4% des globalen Ölangebots verantwortlich, plus Schifffahrtslinien, weil einfach viel Öl entweder durch den Persischen Golf transportiert wird, also die Straße von Hormuz, oder aber auch, und das ist der einzige Verbündete, der dem Iran noch bleibt, im Jemen, die Houthi-Rebellen, die könnten die Containerschifffahrt im Roten Meer bzw. im Golf von Aden tangieren. Also insgesamt 2 kleinere Sektoren, die da betroffen sind. Wir sind positiv auf Ölunternehmen. Wir profitieren aktuell ein wenig vom höheren Ölpreis. Ob das jetzt nachhaltig ist, sei mal dahingestellt. Was man aber auch sieht, ist, es gab ja immer die Diskussion um den globalen Süden als Gegenpol zur westlichen Welt. Ich denke, dass der Iran keine Freunde hat, auch nicht im globalen Süden. Das heißt, diese Partnerschaft zeigt sich derzeit nicht als starkes Gegengewicht gegen die westliche Welt. Unglücklich ist natürlich, dass Trump vom G7-Gipfel vorzeitig aufgebrochen ist. Es wäre ein besseres Signal gewesen, wenn man hier eine Stärke, eine Geschlossenheit gezeigt hätte. Und damit kommen wir dann zum S&P 500. Ich habe hier den Chart, den Einjahreschart mitgebracht. Wir sehen, dass wir relativ nah am Rekordhoch sind aus dem Februar. Das Tief vom 7.4. wurde deutlich korrigiert. Also wir sind wieder gestiegen. Wir sind knapp 25% in US-Dollar gestiegen. Wenn man das Ganze in Euro sich anschaut, wir sind ja Euro-Investoren, hätte man etwa 5% weniger, weil einfach die Währung gegen uns gelaufen ist. Die technischen Indikatoren, die habe ich jetzt hier weggelassen. Im RSI haben wir das Risiko, dass wir eine negative Divergenz sehen. Das heißt, dass die Höchststände nicht mehr bestätigt werden im RSI. Das ist meistens so ein Signal, dass jetzt auch mal eine Korrektur kommen kann. Umgekehrt im MACD, wo ja Michael Winkler immer drauf schaut, sieht man noch kein Signal. Also das braucht noch ein paar Tage. Was man aber klar sagen kann, fundamental bzw. wirtschaftlich bzw. auch das politische Umfeld passt aktuell nicht zu den Höchstständen in den USA. Damit kommen wir zu einer Zuschauerfrage, nämlich nach dem IBEX 35. IBEX 35 ist der spanische Index und man sieht, der ist top. Das heißt, Spanien ist nicht nur top bei den Aktien, sondern auch im Fußball. Es ist ein interessanter Index. Er hat sehr viele Banken, gerade europäische Banken waren ja die Gewinner in diesem Jahr. Es sind viele Versorger. Wir mögen Versorger, weil es einfach eine defensive Asset-Klasse ist, plus eine attraktive Dividendenrendite. Aber es sind auch so Unternehmen wie Inditex, das ist also Zara, also Textilunternehmen, Amadeus, ein Reisereservierungssystem und ACS, das ist die Muttergesellschaft von Hochtief, dem Bauunternehmen aus Deutschland. Die sind in diesem Index auch enthalten. Was man sagen muss, die Spanier litten 2011 bis 2013 ja auch unter der Staatsschuldenkrise. Damals hieß das PIX, Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. Die Spanier haben reformiert. Die Spanier sind gestärkt aus dieser Krise hervorgekommen und wenn man sich jetzt den IBEX auf die letzten 5 Jahre anschaut, wir haben mehr oder weniger eine Verdopplung hier gesehen. Was den Index nochmal charmanter macht, ist, dass viele Unternehmen ein Exposure nach Lateinamerika haben und Lateinamerika einfach als Schwellenland von der Demografie, von der aktuellen Stabilität profitiert. Dementsprechend kann man über diesen Index auch Teile der Schwellenländer in Lateinamerika spielen. Wir haben in unseren Fonds aktuell Iberdrola. Wie gesagt, das ist ein Versorger, eine attraktive Dividendenrendite, eigentlich sehr sichere Gewinnentwicklung und weiterhin Bedarf, weil einfach in diesen Sektor muss sehr viel investiert werden und dafür wird Iberdrola bezahlt. Dementsprechend, das ist so eine Aktie, die wir schon seit längerem haben. Wir haben jetzt mit Inditex angefangen, die Aktie auch zu kaufen. Das Unternehmen hat nochmal schlecht berichtet. Natürlich hat das Unternehmen Themen wie Zölle auf der Agenda. Nichtsdestotrotz, wir sind im zyklischen Konsum untergewichtet und versuchen das jetzt über diesen Wert mal abzubilden. Und daneben hatten wir noch die BBVA. Die haben in letzter Zeit ein bisschen reduziert, weil einfach die Bank sehr gut gelaufen ist. BBVA profitiert vom Kreditgeschäft, aber auch von einem größeren Emerging Markets Geschäft. Statt Spanien habe ich Ihnen heute einen Wert aus Lateinamerika mitgebracht, nämlich Mercado Libre. Mercado Libre ist das Pendant von Amazon in Lateinamerika. Also Fokus liegt hier auf E-Commerce. Die Penetration E-Commerce ist in Lateinamerika noch geringer. Das heißt, man kann hier ordentlich wachsen. Daneben hat das Unternehmen noch ein Fintech-Geschäft. was auch förderlich ist. Nummer eins ist eine junge Bevölkerung. Nummer zwei, wir haben hier eine hohe Inflation, allen voran in Argentinien. Und dementsprechend können die Kunden hier Alternativen zu der heimischen Währung finden. Die wichtigsten Märkte sind Brasilien, Mexiko, Argentinien, also sehr bevölkerungsreiche Länder. Wir haben hier ein KGV von über 30, was natürlich teuer ist. Umgekehrt liegt das Gewinnwachstum, das jährliche Gewinnwachstum für die nächsten Jahre bei über 30%. Das heißt also, wir haben hier ein PEG-Ratio, was interessant ist. Was uns gefällt, es ist eine Alternative so einem US-Unternehmen, nämlich so Amazon oder so einem US-Tech-Sektor. Und auch technisch sieht die Aktie interessant aus. Dementsprechend statt Spanien Mercado Libre. Die zweite Zuschauerfrage ging in Richtung US-MedTech. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir sind ein bisschen kritischer gegenüber den USA. Dementsprechend, wenn wir uns derzeit ein MedTech-Unternehmen anschauen, haben wir andere Regionen, die wir präferieren. Und das ist, in der Schweiz gibt es ein paar Unternehmen, in Europa gibt es ein paar Unternehmen, in Dänemark oder in der Eurozone und in Dänemark gibt es auch ein paar Unternehmen. Ich habe Ihnen heute mal Coloplast mitgebracht. Da machen wir gerade unsere Hausaufgaben. Wir haben da keine Positionierung in dem Wert. Wir denken drüber nach. Es geht hier um künstliche menschliche Ausgänge, also Magen, künstlicher Magen, Darmausgänge beziehungsweise Katheter. Jetzt nicht unbedingt das spannendste Gebiet, allerdings die Demografie spricht dafür und auch der steigende Wohlstand in den Schwellenländern. Das ist eine Aktie, die in der Vergangenheit eigentlich hoch einstellig beziehungsweise zweistellig wachsen konnte. Wir haben mittlerweile einen Börsenwert von 140 Milliarden Dänenkronen, das ist also ein dänisches Unternehmen. Wir haben ein KGV von über 20, das scheint erstmal teuer zu sein. Nichtsdestotrotz ist die Dividendenrendite trotz der hohen Bewertung bei 3 und das war dann auch so ein bisschen ausschlaggebend, warum wir uns den Wert derzeit anschauen. Es ist ein Turnaround-Kandidat, man braucht sicherlich ein bisschen Zeit, aber ich denke, es lohnt sich, diesen Wert auch mal anzuschauen. Und wie gesagt, Hauptmotivation statt US MedTech wollen wir eher einen Europäer kaufen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wir haben heute über schlechte Nachrichten gesprochen, die den Markt nicht belasten. Wir sehen weiterhin das Risiko, dass das wirtschaftliche Umfeld sich nicht verbessert. Dass das Sentiment gegenüber der Geldpolitik nach wie vor Richtung Vertrauensverlust geht. Und wir haben den Krieg, wo wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht und wo einfach die Volatilität an den Märkten höher sein sollte. Wir sind dann auf die EPS-Schätzung für Q2 eingegangen und sehen, dass wir nichts sehen. Nämlich wir sehen noch keine Änderungen aufgrund des schwächeren US-Dollar, was möglicherweise eine Chance ist für die Berichtssaison. Wir sind dann auf den spanischen Markt eingegangen, der interessant ist und sicherlich auch Bestandteil von unseren Strategien ist und sein wird. Wir sind dann auf Alternativen zu den Zuschauerfragen eingegangen, einerseits Mercado Libre, andererseits Coloplast. Und wir bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland, wir haben die Aktienquote weiterhin bei neutral. Wir haben sie noch nicht geändert, wobei ein bisschen die Betonung auf noch liegt. Das war's heute von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dann ein schönes, langes, hoffentlich langes Wochenende. Am Freitag wird nochmal Michael Winkler vorbeikommen und danach, nächste Woche, werden Sie wieder mich sehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Gombert.